Ja, guten Morgen miteinander. Schön, dass ich wieder mal da vorne stehen und zu euch predigen darf. Es ist jetzt schon wieder ein Zeitchen her. Ja, und das Thema heute Morgen, das ist wirklich auch gerade ein wichtiges. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, der Vorhang ist zerrissen. Es geht um den neuen Bund. Wir haben ja schon Anfangsjahr, am Anfang von diesem Bibelleseprojekt, haben wir gehört, es hat den Noah-Bund gegeben. Dann haben wir die Predika von Tommy Kuhns zum Abraham-Bund oder zu Gottes Bund mit dem Abraham. Und dann habe ich noch reden zu Gottes Bund mit dem Volk Israel. Der Bund ist mehrmals erneuert worden. Und jetzt heute soll es also um den neuen Bund gehen. Wir werden die Sache anschauen, insbesondere entlang so an verschiedenen Stellen im Hebräerbrief. Und ich möchte gerade einsteigen mit ein paar Versen aus dem Hebräerbrief und auf denen dann so ein bisschen aufbauen während der Predigt. Wir lesen da: Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde, ein Hohepriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Ja, wenn ihr jetzt den Text leset, dann seid euch das wahrscheinlich, je nachdem, wie lange ihr schon im christlichen Setting unterwegs sind, vielleicht ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger. Aber das möchte ich an Anfang stellen, die Bilder, die da gebraucht werden, vom Vorhang, vom Priester und so weiter, wenn das ein Hebräer gelesen hat, dann hat er sofort verstanden, was da damit gemeint ist. Die Aussagen, die an dieser Stelle gemacht werden, die haben den Status quo, wenn man so will, das, was vorgeherrscht hat, was vorherrscht die Meinung war unter den Juden, ziemlich herausgefordert. Und die, die bei euch mitgelesen haben, von euch mitgelesen haben beim Bibellesenprojekt oder sich auch sonst schon mal ein bisschen damit beschäftigt haben, mit dem Opferkult in Israel und der ganzen Geschichte um den Tempel herum, die können sich vielleicht schon ein bisschen denken, warum die Aussagen da ziemlich umstritten könnten sein. Ja, Jesus ist hinter den Vorhang vorausgegangen, heisst es. Gemeint ist der Vorhang im Tempel, der Vorhang, der das Allerheiligste vom Rest des Tempels abgrenzt hat, und der Ort hinter dem Vorhang, das ist wirklich eben das Allerheiligste. Das ist der Ort gewesen, wo, wenn man so will, wie ein Stückchen Himmel auf Erde, dort, wo die Israeliten davon ausgegangen sind, dort wohnt Gott. Der N.T. Wright schreibt einmal, und ich finde, das ist noch ein gutes Bild, das ist wie so der Ort gewesen, wo sich Himmel und Erde berührt haben. Ja, dort ane ist jetzt also der Jesus vorausgegangen. Wie auch immer die Menschen zur Zeit von Jesus jetzt das Allerheiligste ganz genau verstanden haben, wahrscheinlich hat es auch nicht nur eine klare Vorstellung gegeben, aber ich denke, es ist nicht gemutmaßt, wenn wir davon ausgehen, dass die Aussage, dass der Jesus hinter dem Vorhang vorausgegangen ist, dass der für viele Hebräer eine Grenzüberschreitung war. Etwas, das doch nicht geht. Aber wenn wir uns auf die Argumentation vom Hebräerbrief einlassen, und die möchten wir morgen so ein bisschen miteinander anschauen, dann kann uns das, was da rausgestrichen wird, wirklich zu einer Hoffnung werden und eben zu dem Zufluchtsort. Mich begeistert speziell das Bild vom Anker. Nicht ganz alle deutschen Übersetzungen nehmen da das Wort oder das Bild vom Anker, aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Jesus ist vorausgegangen, hinter dem Vorhang. Man kann sagen, er ist wie so der Anker, unser Anker in der Gegenwart von Gott. Ja, und Jesus, der ist nicht einfach ins Allerheiligste vorausgegangen, irgendwie aus Lust und Laune raus, sondern er ist dort vorausgegangen mit einer unwahrscheinlichen Autorität. Und eine andere Stelle, die da drin spielt, und da möchten wir jetzt gerade weitergehen, das ist eben die Stelle, wo uns gesagt wird, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Und zwar lesen wir das gerade dort, wo wir auch davon lesen, wie Jesus gestorben ist. Ja, der Vorhang im Tempel, der ist zerrissen. Und das Bild vom zerrissenen Vorhang, das ist wichtig, auch im Blick auf die Verse im Hebräerbrief, weil das Ganze so ein bisschen ineinander spielt. Und wenn wir die Evangelien lesen, ich habe jetzt da die Verse aus dem Markus-Evangelium genommen. Dann lesen wir, wenn der Vorhang zerrissen ist. Und zwar heißt es: Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Und dann gerade im Anschluss: Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Ja, wir lesen die Passage im, wie wir es nennen, Neue Testament. Und Testament, das heisst nichts anderes wie Bund. Das Neue Testament, das sind also all die Schriften rund um den Neuen Bund. Und wenn es einen Neuen Bund gibt, dann können wir davon ausgehen, ja, es muss auch mal einen alten Bund gegeben haben. Und damit sind eben all die Ordnungen, all die Bundesschlüsse gemeint, die Gott mit dem Volk Israel im Alten Testament getroffen hat. Und wenn wir jetzt den Hebräerbrief lesen, dann hilft er uns, das Ereignis rund um Jesu Sterben, rund um Jesu Tod und rund um Jesu Sieg, eben gerade über Tod, Sünde und Teufel, im Licht vom Alten Bund richtig einzuordnen und zu verstehen. Der Alte Bund, der ist nicht von der gleichen Qualität gewesen wie der Neue Bund. Er ist unvollkommen gewesen. Warum? Wir lesen im Hebräer 10, Vers 4, das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Der Alte Bund, der ist unvollkommen gewesen und er hat erst aus dem Grund überhaupt können eingesetzt werden, weil Gott schon gewusst hat, dass er in Jesus Christus die Welt und Menschen mit sich selber wird versöhnen. Ja, warum ist jetzt also das Bild vom zerrissenen Vorhang so zentral? Der zerrissene Vorhang, der macht für mich deutlich, inwiefern der neue Bund eben der alte Bund übertrifft. Während im alten Bund der Hohepriester die Erlaubnis hatte, in das Allerheiligste hineinzugehen, aber das war nur eine Person und auch nur ein einziges Mal im Jahr und nur im Zusammenhang mit dem Blut von diesen Opfertieren, hat Jesus Christus die Barriere zwischen der Gegenwart von Gott und uns Menschen ein für alle Mal aus dem Weg geräumt. In der Person von Jesus Christus kann man also sagen, ist wahrhaftig das Reich Gottes nahe herbeigekommen, so wie wir es immer und immer wieder lesen im Neuen Testament. Die Grenze zwischen Himmel und Erde, die ist seit Jesu Sieg mehr und mehr verschwommen worden. Wir können uns das vorstellen, wie überall da, wo Menschen aufgrund von der Verkündigung durch die Jünger von Jesus zum Glauben gekommen sind und der Jesus eingeladen haben, in ihr Herz, in ihrem Herz Wohnung zu nehmen, da hat es jetzt wie einen kleinen Tempel, der auf dieser Erde rumläuft, oder wie ein Stückchen Gegenwart Gottes, ein Stückchen Reich Gottes, das auf dieser Erde rumläuft. Also das Reich Gottes ist nicht mehr nur an einem Ort erfahrbar, es ist nicht mehr das Allerheiligste, wo wie die Verbindung ist zu Gott, sondern plötzlich ist das Reich Gottes, ist der Zugang zu Gott für jeden Mensch möglich und greifbar, egal wo wir sind. Ja, Jesus, der hat am Pilatus zur Antwort gegeben, wo es ums Reich gegangen ist und ob er ein König ist. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Und der zerrissene Vorhang, der ist für mich ein Sinnbild dafür, dass eben das Reich, von dem Jesus der König ist, plötzlich ganz fassbar ist für uns Menschen. Darum hat Jesus die Herrlichkeit beim Vater verloren. Darum ist er Mensch geworden und darum ist er bis in den Tod gegangen. Der Tag, an dem der Hohepriester im Alten Testament oder im Alten Bund jeweils hat dürfen, das Allerheiligste betreten, das ist der grosse Versöhnungstag genannt worden. Und eben gerade darum ist Jesus für uns zum Opfer geworden, dass wir Menschen mit Gott ein für alle Mal dürfen versöhnt sein, in Versöhnung leben. Jesus ist für uns zu dem Anker geworden, in die Gegenwart Gottes. Er ist vorausgegangen und in dem ist er uns auch zur Hoffnung geworden. Dass für uns Menschen eben Beziehung mit dem Vater, mit dem dreieinigen Gott möglich ist. Das Bild vom Anker, das hat mich angesprochen, weil ein Anker, der schafft eine Verbindung, die ist immer da und die gibt irgendwo durch Sicherheit. Gott hat also all das auf sich genommen, damit wir Menschen mit ihm dürfen in Beziehung leben, damit die Beziehung möglich ist. Jesus hat gebetet in Johannes 17, lesen wir das. Das Gebet wird oft das hohepriesterliche Gebet genannt. Dort lesen wir, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Ja, im Alten Testament ist auch schon Beziehung möglich gewesen zwischen Menschen und Gott, aber nicht in der Qualität, wie es uns da beschrieben wird. Und die Hoffnung, die wir haben, dass wir Gott mal werden von Angesicht zu Angesicht sehen, die ist erst überhaupt Realität geworden durch Jesus' Sieg am Kreuz. Ich habe in der Einleitung gesagt, dass Jesus nicht der Hohepriester war von Israel. Und ja, wenn ihr aufgepasst habt, das Gebet wird jetzt doch das hohepriesterliche Gebet genannt. Und wie das so ein bisschen zusammenkommt, dann möchten wir jetzt noch ein bisschen genauer heranschauen. Jesus war nicht der Hohepriester im Sinne des levitischen Priestertums. Es hat einen Hohepriester gegeben zur Zeit von Jesus, wie das üblich war in Israel. Und Jesus hat auch überhaupt nicht vor, irgendwie dem Hohepriester sein Amt oder seinen Posten streitig zu machen. Im Hebräerbrief, vielleicht habt ihr aufgepasst, ganz am Anfang in dieser Stelle, wo wir dann gelesen haben, heisst, dass Jesus ein Hohepriester ist nach der Ordnung vom Melchisedek. Jetzt über den Melchisedek, da lesen wir in der Bibel nicht wahnsinnig viel. Wir kennen seine Begegnung mit dem Abraham und wir lesen dort, dass der Abraham sich ihm untergeordnet hat. Wir finden dann auch noch Erwähnung im Psalm 110 und auch so ein bisschen das Bild im Abendmahl mit dem Brot und dem Wein ist auch irgendwo ein Hinweis auf den Melchisedek. Aber auch wenn wir nicht wahnsinnig viel über ihn lesen, für viele Theologen ist klar, dass der Abraham, also die Person, mit der Gott eigentlich so den ersten Bund geschlossen hat, der erste persönliche Bund, dass er sich einem Melchisedek untergeordnet hat, zeigt, dass auch das levitische Priestertum sich, und das sind ja Nachkommen von Abraham, schlussendlich eben dem Hohepriester nach der Weise Melchisedeks unterzuordnen hat. Wir möchten ein bisschen heranschauen, wie der Hebräerbrief das weiter ausdeutscht. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und das ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Und dann im Vers 25, der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Laufe seines Lebens, Jahr für Jahr von Neuem und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Oh, Entschuldigung. Die paar Verse, die bringen für mich auf eine wunderbare Art zum Ausdruck, wie eben das Priestertum von Jesus das levitische Priestertum bei weitem übertrifft. Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, ihm ist es möglich gewesen, zum ewigen Hohepriester zu werden, weil er selber eben auch zum ewigen Opfer geworden ist. Der levitische Hohepriester, der hat nur dürfen in das Allerheiligste hineingehen, in die Gegenwart Gottes, wenn er das Blut von Opfertieren dabei gehabt. Warum? Weil ihn selber auch die Sünde von Gott getrennt hat. Und wenn man so will, kann man sagen, als Teil vom Problem hat er wie nicht können zur Lösung werden, zumindest nicht zur endgültigen. Aber Jesus, der ohne Sünde war und sich selber als Opfer dargebracht hat, er hat können zu dem ewigen Opfer werden und so auch zum ewigen Hohepriester. Der Paulus schreibt es wie folgt im 2. Korintherbrief. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Damit wir durch die Verbindung mit ihm, da habe ich gerade noch mal kurz an den Anker denken, wo der Hebräerbrief das Bild gebraucht hat. Jesus hat immer wieder betont, dass er in erster Linie für die Juden gekommen ist. Und ich denke, alles andere macht auch keinen Sinn. Weil ohne die Heilsgeschichte, und wir haben die jetzt ja angeschaut im Rahmen von dem halben Jahr, von dem Bibelleseprojekt, sind wir da verschiedenen Stationen entlang gegangen. Ohne all die Punkte im Alten Testament, ohne die Geschichte zu kennen, hat man die Botschaft und das, was Jesus tut, überhaupt erst gar nicht können verstehen, glaube ich. Und viele, die die Geschichte gekannt haben, sie gut gekannt haben, die haben, obwohl sie Jesus gesehen haben und all das, was er tut und all die Zeichen, die er tut, haben es trotzdem nicht verstanden. Und auch die Jünger, die es verstanden haben, da hat es viele und viele und viele Ausführungen von Jesus gebraucht, damit klar geworden ist, wie aus dem alten Bund eben der neue Bund geworden ist. Und was Jesus da für uns eigentlich als ein Geschenk bereitstellt. Ich glaube, wenn wir das Alte Testament nicht hätten, und das ist wie noch so ein bisschen etwas drauf rauf, dann würden wir den neuen Bund auch gar nicht richtig zu schätzen wissen. Wie der Paulus geschrieben hat, das Gesetz war ein Zuchtmeister auf Jesus Christus hin. Ich glaube, die Gnade kann erst dann richtig leuchten, wenn wir verstehen, zum einen, was der Preis war, und zum anderen auch, wie fest wir sie eigentlich nötig haben. Ja, ich möchte zum Schluss kommen mit nochmal ein paar Worten aus dem Hebräerbrief, und zwar die Verse 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ihr kennt bestimmt das Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Das Bild geht zurück auf Wort aus der Bibel, was heisst, die Pforte ist schmal und der Weg ist eng, der zum Leben führt. Und ich kenne die Erklärungen zu dem Bild und die kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich glaube, das Bild hat auch immer mal wieder für Verwirrung gesorgt. Wir haben da sinnbildlich auf der linken Seite den breiten Weg, da hat es alles, wo man sich daran freuen kann und weiss nicht was alles. Und auf der rechten Seite der schmale Weg, der, wo eben quasi der Christenmensch zu gehen hat. Und dort, ich glaube, das ist eben das Missverständnis. Dort haben das viele Menschen so interpretiert, geht es darum, ja nichts falsch zu machen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Leute, die haben das wie interpretiert, im Sinne von, wir haben jetzt irgendwie so ein Ticket für den Himmel in der Hand und jetzt sind wir unterwegs auf dem schmalen Weg und wir versuchen, ja nichts falsch zu machen, bis wir dann irgendwann im Himmel angekommen sind, wenn die Zeit quasi reif ist. Aber wenn wir uns abschotten von diesem breiten Weg, ja, wie soll dann noch das Reich Gottes zu all diesen Menschen kommen, die auf dem breiten Weg unterwegs sind? Wenn wir am Griech, es heisst ja in der Bibel, sei dem Griechen ein Grieche und dem Juden ein Jude. Wie wollen wir das machen, wenn wir gar nicht wissen, was Griechen und Juden überhaupt beschäftigen? Wenn wir alles ausklammern, was nichts mit dem schmalen Weg zu tun haben? Ich glaube, christliche Abschottung macht keinen Sinn. Wir lesen weiter in Johannes 17, was Jesus betet hat. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die mir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Meiner Meinung nach ist Jesus mitten durch die Gesellschaft gegangen. Er ist mit allen möglichen Menschen ins Gespräch gekommen. Er kennt die Schwachheiten und die Versuchungen von uns Menschen. Warum? Weil er selber auch versucht worden ist und weil er die Not von uns Menschen hautnah miterlebt hat. Er ist nicht irgendwie 33 Jahre auf einer Wolke über die Erde hineingeflogen und dann irgendwie am Schluss am Kreuz gestorben. Nein, er hat all das miterlebt, was das Leben als Mensch auf dieser Erde ausmacht. Er kennt uns, er weiß, wie es uns geht. Wenn wir uns abschotten, und ich weiß, das war nicht die Intention von denen, die das Bild gemalt haben, aber ich glaube, es gibt Menschen, die das wie ein bisschen so interpretiert haben. Wenn man sich abschottet, wenn man nur noch im geschützten Rahmen seinen Glauben lebt, dann stellen wir das Licht unter einen Scheffel. Wir werden unserer Erwählung und unserem Auftrag nicht gerecht. Wenn also der schmale Weg da hinten ist und der breite Weg da, dann helfen wir nicht dabei mit, dass die Menschen, die auf dieser Welt unterwegs sind und Jesus noch nicht kennen, in Berührung kommen mit dem Reich Gottes. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist vielleicht auch ein Blick nach außen, aber es kann sein, dass das Christen vielleicht so empfindet. Es geht darum, wenn man Christ geworden ist, so ein bisschen darum, ja, nichts falsch zu machen. Also müsste man darauf achten, seine Heilsgewissheit nicht irgendwie zu verlieren. Aber seht ihr den Widerspruch? Es ist doch keine Heilsgewissheit, wenn man sie verlieren kann. Was ist denn das für eine Gewissheit? Ich glaube, das Bild vom Anker, wo wir heute Morgen miteinander angeschaut haben, der Anker in Gegenwart Gottes, die Heilsgewissheit, die wir haben dürfen, was auch heisst, die gehört zur Waffenrüstung von einem Christ, wie es der Paulus geschrieben hat. Ich glaube, das ist etwas, was das Christentum wirklich auszeichnet, was das Christentum ausmacht, auch im Vergleich mit vielen anderen Religionen. Und die Heilsgewissheit, die beruht eben nicht darauf, was du selber tust oder kannst, sondern die Heilsgewissheit, die beruht auf Vertrauen. Und zwar Vertrauen in eine Zusage, wo uns ein Gott macht, wo uns über alles liebt. Ja, was will ich dir damit sagen? Es geht nicht um Leistung und es geht auch nicht darum, das Richtige zu tun. Es geht auch nicht darum, ja, nicht das Falsche zu machen. Ich glaube, im Kern geht es um Beziehung. Wer darum bemüht ist, in den Himmel zu kommen, aber sich gar nicht recht überlegt hat, warum er eigentlich dort hin will, ich glaube, der hat das Zentralste irgendwo noch nicht so ganz verstanden. Das, was doch der Himmel ausmacht, ist die Gegenwart Gottes, dass wir dürfen eins zu eins ihm begegnen, dem, der all das gemacht hat, dem, der über allem steht. Wir dürfen mit ihm in Beziehung leben. Natürlich wollen wir nicht einfach fleissig drauf lossündigen, das ist ja auch gar nicht das, was ich heute Morgen möchte sagen. Aber ich glaube, der hohe Priester Jesus und das ewige Opfer, das er gebracht hat, das steht in erster Linie für Versöhnung. Und Versöhnung ist ein Beziehungsbegriff. Versöhnung findet nur dort statt, wo Beziehung stattfindet. Und ich glaube, das Vertrauen in unsere Heilsgewissheit kann nur dort wachsen, wo wir mit Gott in Vertrauen, in Verbindung, in Beziehung leben. Dort kann das Vertrauen gross werden. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du König, Priester und Prophet gewesen bist, dass du alles in dir vereint hast, dass du alles tust, was es gebraucht hat, damit wir Menschen dürfen freien Zugang haben zum Vater, Herr. Danke, dass wir nicht mehr irgendwo an einen Ort mit anderen pilgern, um dir zu begegnen, sondern dass du in uns möchtest Wohnung nehmen, dass wir zu jeder Zeit dürfen mit dir ins Gespräch kommen. Herr, und wie es so schön heisst in der Bibel, wenn du für uns bist, wer soll gegen uns sein, Herr? Ich glaube, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir dürfen ja nichts falsch machen, dann machen wir eben gerade das nicht, was da heisst im Hebräerbrief, dass wir mit Zuversicht möchten vor den Thron Gottes treten. Dann haben wir irgendwo nicht das Vertrauen in dich, Herr, dass du alles gerichtet hast, dass du schon alles gegeben hast, was es gebraucht hat. Mach unsere Herzen wieder demütig, dass wir das einfach in Gnade dürfen annehmen. Und ja, schenke, dass wir einfach immer offene Augen haben, Herr, für die Menschen, die du uns über den Weg schickst, damit mehr und mehr Menschen dürfen mit dem Reich Gottes in Begegnung kommen und von dir erfahren, Herr Jesus. Amen.